Herzlich willkommen. Wir machen jetzt keinen Gong- oder Klaviersound, sondern wir fangen einfach an zu sprechen. Unser Panel zu Verkehrsdaten. Ich hoffe, dass wir möglichst neue Insights bekommen, dass wir auch dem Sinn der Seika entsprechen, nicht nur journalistische Sichtweisen zu bringen, sondern auch die datenwissenschaftlichen, auch die der Datenerzeugerin. Deshalb ist das Panel hier so relativ vielfältig zusammengesetzt. Ich hoffe, dass ich das dann auch gleich zeigt. Warum sitzen wir hier? Was treibt uns hierher? Im Grunde eine Fragestellung, die wir bei der Stuttgarter Zeitung stellen, vielleicht ihr in den Redaktionen auch. Verkehrsdaten sind in unfassbar großer Zahl vorhanden. Der ganze Verkehr ist digitalisiert, sei es ÖPNV, sei es viel vom Verkehr ist digitalisiert, viele Daten werden erzeugt. Vor allem ist das Thema hochrelevant. Jeder von uns und jeder von unserem Publikum fährt fast jeden Tag irgendwo rum. Das heißt, mehr Relevanz geht kaum und mehr Ärger geht eigentlich auch nicht. Also egal, ob ich im Stau stehe oder ob mein Bus oder mein Zug zu spät kommt, kann einen total emotionalisieren. Wann fährt mein Bus ab? Alles Fragen, die uns tagtäglich, jeden Tag begegnen und die total wichtig sind. Wir in der Redaktion von Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, ich leite da den Bereich Datenjournalismus, fragen uns, warum eigentlich, das ist jetzt eine Einschätzung, warum eigentlich die Berichterstattung über Verkehrsdaten so zufällig, so unsystematisch ist, es gibt schon viele Beispiele, aber die ergeben irgendwie kein Gesamtbild und vor allem erfolgt sie zumindest haben wir keine Redaktion gefunden, erfolgt sie nicht kontinuierlich, obwohl Daten eigentlich kontinuierlich erzeugt werden. Und das ist so ein bisschen die vielleicht wolkige Fragestellung, von der wir kommen und wir hoffen, dass wir sie festkriegen. Also warum ist die Verkehrsdatenberichterstattung so, wie sie ist? Ging es vielleicht besser? Was heißt eigentlich besser? Und welche Themen treiben da die Menschen um in der Kette von Datenerzeugung bis hin zum Datenberichten letztendlich? Und dafür haben wir dieses Panel und wir fangen mit einer Einstiegsrunde an, gehen dann in den offenen Teil. Wir freuen uns auch schon in der Mitte dann über Fragen und Diskussionsbeiträge und würden dann mit einer Schlussrunde schließen, verlängern es dann in die Mittagspause, die Kaffeepause-Diskussion. Zunächst mal, hier auf dem Podium sitzt links Uta Schauf, Leiterin Verkehrsdatenmanagement beim Nordhessischen Verkehrsverbund. Sie sagt gleich, wie sie zum Thema Daten im Verkehr gekommen ist. Vielleicht zum Einstieg, Uta, die Frage, wie was sind denn die Daten, die entstehen und was macht ihr mit denen, wie kommen die sozusagen in der Kette weiter bis zu jemand wie Simon, der sie dann in Schaubilder packt und berichtet?
Das in Kürze wird schwierig. Ja, mein Interesse ist natürlich, weil ich den Bereich auch, das heißt nicht nur Datenmanagement, sondern auch Fahrgastinformation, wir machen die Daten ja nicht so ein Selbstzweck, sondern das Wichtigste ist die Fahrgastinformation, das heißt unser Ziel ist, das zu kommunizieren. Wann die Fahrzeuge fahren, ob sie nicht fahren und wo sie fahren vor allen Dingen. Und auch wichtig, und das vielleicht auch für diese Runde ist, wir teilen die bundesweit und wir teilen die gerne und miteinander. Und das ist auch ein Arbeitsfeld. Soll ich noch kurz darauf eingehen, wie die entstehen? Wir sind in Nordhessen ein kleiner Verbund. Hessen ist eins der wenigen Bundesländer, die wirklich flächendeckend Verbünde haben, die in einer Regieebene arbeiten. Und ich sage mal, wir haben es immer ein bisschen schwierig, aber das kann ich ruhig jetzt hier sagen, weil der große Bruder im Süden, das ist der RMV, hier nicht sitzt. Ich glaube, er ist zu groß, um etwas gut machen zu können. Und wir sind gerade so in der Mitte. Wir haben 5 Landkreise und die Stadt Kassel und haben somit die Möglichkeit, wirklich zentral Tools anbieten zu können für unsere Verkehrsunternehmen, wo da auch die Daten entstehen, weil das machen wir ja nicht, sondern die Verkehrsunternehmen, das ist in den Fahrzeugen, die fahren. Wir stellen die Fahrzeugrechner und die machen wir einheitlich. Wir stellen ITCS, also ganz viele Tools, die dann gemeinsam nutzen mit uns zusammen, um dann auch eine gleichmäßige Datenqualität hinzubekommen, die wir sowohl bei uns in der Auskunft kommunizieren, als auch über eine zentrale Datendrehscheibe tauschen, auch in andere Bundesländer, die direkt mit uns vernetzt sind. Und auch ein großes, ich weiß nicht, wie das in der Runde bekannt ist, nennt sich Delphi, wo wir bundesweit parallel, früher gab es nur die DB, die das macht, bundesweit uns die Daten austauschen und in der Weiterentwicklung sind. So, kann ich gerne nachher noch tiefer reingehen.
Super, das reicht erstmal. Neben Uta sitzt Dorothee Sick. Sie war, kleiner Disclaimer, hier sitzt viel Baden-Württemberg oder Süddeutschland, aber Dorothee ist Doktorandin der Informatik an der Uni Tübingen. Sie war davor Werkstudentin bei uns und hat uns geholfen für unseren Bereich im Großraum Stuttgart, aber das ist, glaube ich, relativ ähnlich zu anderen Räumen in Deutschland, die Daten, die da von dem dortigen Verkehrsverbund kommen, im GTFS, GTFSR-Format zu sortieren, sodass wir die weiterverarbeiten können. Jetzt die Frage an dich als Datenexpertin, Dorothee, wie, weil das ja hier wahrscheinlich in der Runde sehr relevant ist, wie kommen solche Daten an, wie modelt man die um, sodass man da jenseits von Fahrgastauskünften sozusagen analytische Erkenntnisse daraus ziehen kann, und vielleicht noch als zweite Frage schon vorweg, sind die in irgendeiner Form komplexer, schwieriger, gibt es da Besonderheiten, Fallstricke für all diejenigen, die zwar mit Daten schon arbeiten, aber da vielleicht nicht so drüber stolpern wollen?
Genau, als ehemalige Praktikantin kann ich da gerne mal ein paar Einblicke geben. Ich bin jetzt auch keine spezielle Expertin für Verkehrsdaten und habe mich da auch einfach eingearbeitet und irgendwie versucht, die Daten zu verstehen. Wir haben im Laufe der Zeit mit zwei unterschiedlichen Schnittstellen gearbeitet. Die eine eben, die bereits erwähnte, wo die Daten in diesem GTFS-Format ankamen, und die andere war ein bisschen spezieller. Das waren quasi Daten, die speziell für eine Live-Karte erstellt wurden. Und ich fand den Vergleich ganz spannend, so zu sehen, okay, wie unterschiedlich können denn Daten, die eigentlich was Ähnliches aussagen, wie unterschiedlich können die aufbereitet sein? Bei dieser Live-Karte habe ich eben die Position mitbekommen. Ich habe einen aktuellen Stand quasi aller auf der Straße sich befindlichen Fahrzeuge mir ziehen können. Und genau, das war aber gleichzeitig auch ein bisschen mehr, ja, Detektivarbeit, diese Daten irgendwie auch zu verstehen, weil im Gegensatz zu dieser GTFS-Schnittstelle, die sehr, oder GTFS-Format, das sehr weit verbreitet ist, gab es zu dieser anderen Schnittstelle einfach nicht so viel Dokumentation und Information. Und ja, da habe ich am Anfang einfach auch sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwie zu verstehen, okay, wie kann ich eine Haltestelle identifizieren? Wie werden da irgendwie Fahrten eindeutig dargestellt? Ja, solche Dinge. Und später sind wir dann auf diese andere Schnittstelle umgestiegen, wo die Daten in dem GTFS-Format ankamen. Das steht für General Transit Feed Specification. Und das gibt es einmal, kann ich mir da sozusagen den Sollfahrplan ziehen, und einmal gibt es auch für Realtime, also Echtzeitdaten. Das wurde, Stefan weiß da bestimmt tausendmal mehr wie ich drüber, das wurde ungefähr in den 2000ern entwickelt, unter anderem von einem Google-Mitarbeiter, mit dem Ziel, das als Format zu etablieren und dann einen Standard zu haben, dass so Verkehrsinformationen, sowohl Sollfahrpläne als auch Echtzeitdaten, zum Beispiel in Services wie Google Maps eingebunden werden können. Genau, und da haben wir eigentlich sofort gemerkt, okay, da kommt auch wahnsinnig viel Information mit, die sich irgendwie auch noch nutzen lässt. Und das ist auch total gut dokumentiert. Da gibt es viel im Internet, da gibt es auch irgendwie schon kleine Code-Snippets, die man irgendwie verwenden kann, um die Daten irgendwie für sich in ein Format zu bringen, mit dem man dann später weiterarbeiten kann. Und genau, das war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, der zweite Teil hat auch so ein bisschen daran bestanden, zu schauen, wie ist denn die Datenqualität, wie zuverlässig sind die Daten, wo habe ich denn überhaupt Echtzeitdaten und wo vielleicht auch nicht. Also das, ja, war echt auch ein bisschen eine Suche, weil diese Daten halt so wahnsinnig schon ein bisschen komplex sind und sehr viele Dimensionen haben. Also es gibt diese verschiedenen Verkehrsmittel. Ich kann mir anschauen, wenn ich die Positionen habe, kann ich mir anschauen, wo im Landkreis oder wo gibt es vielleicht irgendwie Stellen, wo ich irgendwie keine Echtzeitdaten habe, oder bestimmte Buslinien, wo ich keine Echtzeitdaten habe. Genauso die temporäre Dimension, sage ich mal, zu schauen, okay, an welchen, gibt es vielleicht Wochentage, wo die Echtzeitlage sozusagen besser ist oder schlechter ist. Dann wiederum muss ich das ja auch irgendwie mit dem Sollfahrplan vergleichen. Ich muss ja schauen, wie viele Fahrten sollte ich denn eigentlich bekommen. Und ja, das war am Anfang einfach auch irgendwie so eine Suche, so was haben wir denn, wie so ein Gefühl einfach für die Daten zu bekommen. Und da haben wir schon auch festgestellt, dass an manchen Stellen es ein bisschen dürftig ist oder vielleicht nicht unbedingt ausreicht, um dann darüber eine vernünftige Analyse zu machen. Genau, und ja, also es ging viel darum, auch irgendwie mit Ausnahmen umzugehen oder Baustellen, was mache ich, wenn die Linie früher endet, solche Dinge. Genau. Und dann knüpft natürlich an, so, was macht man damit? Oder wie die Christina Brauer heute Morgen gesagt hat, so gucken, was drin ist. Was werde ich denn eigentlich aus? Genau, aber da kommt bestimmt auch später nochmal was dazu.
Ich glaube, da kommen wir jetzt gleich dazu. Simon Königsdorf ist Datenjournalist bei Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten und wir teilen uns so ein bisschen auf. Er ist der Datendude, also kann hier viel interessantere Sachen erzählen als ich. Und das ist, glaube ich, vor allem deshalb interessant, weil man sieht ja, wir reden jetzt gerade über ÖPNV, Straßenverkehr kommt noch, ÖPNV, Vergleich Soll-Ist-Fahrplan, dann ergibt sich natürlich sofort die Frage Pünktlichkeit, ja, nein, unpünktlich, ausgefallene Fahrten vielleicht, das ist ja so ein bisschen der Fokus, auf den wir gerade schauen, aber was sind denn die Formate, was sind denn die Analyseebenen, die sich anbieten, die nahe liegen, die vielleicht auch nicht so nahe liegen? Simon, in welchen Tracks denkst du gerade? Lass vielleicht die Menschen hier dran teilhaben.
Genau, ja, vielen Dank. Also ich bin zu diesem Verkehrsdatenthema bei uns einfach aus dem vom Thema S-Bahn hergekommen. Also die Stuttgarter S-Bahn oder das S-Bahn-Netz in der Region ist halt seit ein paar Jahren immer mehr in Probleme reingelaufen mit viel Betriebsstörungen, viel Verspätungen. Großer Ärger bei ganz, ganz vielen Menschen, die unsere Medien eben konsumieren und die da Berichterstattung darüber eben ja sehr gerne lesen und sich wahrscheinlich einfach aufregen wollen. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir angefangen haben, uns zu überlegen, gut, wie können wir mit Daten irgendwie auch über dieses Thema S-Bahn-Chaos, wenn man es mal so nennen will, zu berichten. Es gibt eine zivilgesellschaftliche Gruppe namens S-Bahn-Chaos in der Region, die auch schon vor Jahren angefangen haben, die Verspätungsdaten von diesen S-Bahnen zu sammeln und das hat damit angefangen, dass die uns erstmal in so einem aggregierten Format die Daten zur Verfügung gestellt haben, dass wir die auch live nutzen konnten, um eben ja, so eine kontinuierliche Berichterstattung herzustellen. Wir können den Zeitverlauf zeigen, wie ist gerade der aktuelle Ist-Zustand, wie viele Fahrzeuge sind gerade verspätet, um so die Betriebsqualität quasi so ein bisschen zu monitoren und eben eingreifen zu können, wenn wir sehen, da passiert gerade was, wissen wir vielleicht, ob es auch schon eine Störungsmeldung gibt und wir können auch dann innerhalb kürzester Zeit halt mit tagesaktueller Berichterstattung darauf eingehen. Analytisch zählen wir dann sogenannte Chaostage, so Tage, an denen irgendwie besonders viel Verspätung vorkam, aber das war sozusagen so der erste Schritt. Und der nächste Schritt, das war jetzt eben das, was Dorothee jetzt eben auch bei uns angefangen hat, war selber tiefer in die eigentlichen Daten reinzugehen und nicht mehr die aggregierten nur zu benutzen, die wir bekommen. Aber um vielleicht das Feld mal ein bisschen aufzuzoomen, so, ich habe mir auch natürlich angeschaut, was haben andere Medien zu dem Thema gemacht. Das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, dass ich alles überblicke, was es da auf dem Markt schon seit vielen Jahren gibt, weil das auch schon sehr, sehr lange, glaube ich, etabliert ist, einfach Berichterstattung mit und über Verkehrsdaten. Aber man hat ja so eine Skala von, ich kann sehr, sehr hoch aggregiert das Verkehrsaufkommen als einen Indexwert für ganz Deutschland auf der Straße oder bei der Schiene gegenüberstellen. Also die ganz hohe High-Level-Analyseebene, die vielleicht auch für Verkehrswende-Berichterstattung irgendwie besonders relevant ist, bis das andere Extrem wäre die Fahrgastinformation, die wir natürlich nicht machen als Medium. Wir bauen am Ende nichts, was jetzt eine Navigations-App oder Google Maps irgendwie Konkurrenz macht. Das macht für uns keinen Sinn, aber wir kommen zumindest bei uns im Regionalen ja schon mehr in diese Richtung. Wir kommen näher an die individuelle, auch tagesaktuelle Pendlerrealität letztlich von ganz vielen Menschen. Und das machen wir jetzt halt, haben wir jetzt erstmal angefangen eben mit dem Thema Verspätung vor allem. Also auch das ist was, ist nicht neu. Ne? Der Tagesspiegel hat das, glaube ich, 2016 schon mal gemacht. Die haben sich für diverse Berliner Linien von Tram, Bus, U-Bahn, S-Bahn sich die kompletten Fahrtverläufe über mehrere Wochen in Echtzeit mit Verspätungsdaten eben angeschaut, das ausgewertet, konnten dann wirklich für jede einzelne Haltestelle entlang dieser Linien quasi aufzeichnen, wie pünktlich waren die jeweils Verkehrsmittel an diesen Haltestellen. Das ist auch schon was, das kommt dann auch schon sehr nah irgendwie an die Nutzungsrealität von Menschen, die sich irgendwie auch informieren wollen, wie gut sieht es denn jetzt gerade bei der Linie aus, die ich eigentlich jeden Tag benutze zum Beispiel. War natürlich was, das haben sie einmal für einen Beispielzeitraum gescrapt, haben sie einmal ausgewertet, eine Geschichte. Wir haben das Ganze eben versucht in live aufzuziehen, hatten am Anfang erstmal nur diesen aggregierten Wert, dass wir sagen können, im gesamten S-Bahn-Netz sind so und so viele Fahrzeuge von der S-Bahn jetzt zum Beispiel verspätet, eben auch nicht verkehrsmittelübergreifend, nur S-Bahn. Und ich glaube, das illustriert auch schon ganz gut, was es für unterschiedliche Dimensionen gibt. Also wir haben auch mit den detaillierteren Daten aus eben diesen anderen Schnittstellen dann auch mal so Analysen gemacht, das komplette S-Bahn-Netz quasi einmal aufgezeichnet, Verspätungen aus einem gewissen Zeitraum für jeden einzelnen Halt oder für jeden einzelnen Fahrtabschnitt gezeigt. Aber man hat ja immer diese Dimension, ich kann das im Zeitverlauf mir anschauen oder ich kann es mir geografisch total weit auffächern und total detailliert anschauen. Und beides zusammen ist, glaube ich, die große Herausforderung, oder habe ich zumindest bisher noch nicht gesehen, dass das jemand schon gelöst hätte, dieses Problem, weil man sozusagen ja immer entweder in die eine oder die andere Dimension stärker reingehen kann, aber dann wird es schwerer, die andere darzustellen. Genau, und das funktioniert natürlich eben auch nur, wenn Daten halt da sind. Ich glaube, man kann sich da vieles Verschiedenes vorstellen, was da noch mehr ginge in diesem Bereich. Also ich habe auch schon diverse andere Geschichten dazu gesehen. Der Spiegel hat mal beim Fernverkehr von der DB jetzt die verpassten Anschlüsse auf gewissen Strecken mal analysiert. Es gibt auch, ich glaube, die SZ hat mal eine Geschichte gemacht mit Störungsmeldungen von deren S-Bahn-Netz, sozusagen, wo die Meldungen, die dann aus dem sozusagen als Textinformation auch an die Menschen gehen, die dann ausgewertet und gezählt. Oder Ausfälle, das wäre für uns auch noch so ein Thema, was wir versuchen, ist noch nicht so weit, das jetzt zu zeigen, aber ich glaube, das kann man schon sagen, da kommen wir, glaube ich, auch an einen Punkt, wo man auch da interessante Erkenntnisse vielleicht darüber rausziehen kann, auf welchen Verkehrsmitteln gibt es Teil- oder Ganzausfälle, wo werden Halte übersprungen und sowas. Genau, aber das vielleicht mal so als Einstieg.
Ja, vielen Dank. Stefan Kaufmann sitzt hier von Wikimedia, Wikimedia, Referent für Politik dort, bewertet Gesetzesvorhaben, kommt aber eigentlich von seinem Studium an der Uni Ulm und seinem zivilgesellschaftlichen Engagement aus der Open Transport Data Bewegung. Moderiere ich jetzt einfach mal so an, okay. Und als wir da uns kennengelernt haben vor vielen Jahren, da war der Kampf oder die Bewegung noch eher, wir wollen offene Daten. Also ich erinnere mich an den Zugmonitor, das war eines der ersten großen datenjournalistischen Projekte in Deutschland, damals mit Süddeutschland und Open Data City zusammen. Die Bahn hat dann so Katz und Maus gespielt, Datenschnittstellen zugemacht. Also ich sage das deshalb, weil das war ja so die Zeit, nicht open. Jetzt sind die Daten open. Ist der Kampf gewonnen, wäre meine erste Frage. Und wenn du jetzt siehst, wir sprechen hier über ausgefallene Züge und Verkehrsmittel und so, ist es die Art von Berichterstattung, von Outcome, die du dir vor 10 Jahren vorgestellt hast, als du für die offenen Daten gekämpft hast und die Verfügbarkeit dieser Daten, mit der dann Typen wie wir im Datenteam arbeiten?
Ich muss ja gestehen, ich habe mir gar keine Berichterstattung vorgestellt, sondern mein Zugang war wie ganz oft so ein ganz selbstreferenzieller. Also ich war damals in der Fachschaft sehr aktiv und dann fuhr abends nur alle halbe Stunde der Bus, wenn man dann so abends im Fachschaftsbüro war, und dann ist der gerade vorbeigefahren am Fenster, dann hat man sich nochmal ein Kaltgetränk aufgemacht und dann hat ein Teufelskreis begonnen, der dann meistens erst kurz vor Mitternacht geendet hat. Das heißt, ich wollte an diese Informationen ran, um quasi, also ich, das war so dieses so, warum kann ich da nicht ran? Und hab mich dann auch tief reingegraben, mir ging auch so ein bisschen das Herz gerade auf bei der Beschreibung, ich kann mich da sehr reinfühlen in die Situation und bin dann so in ein Rabbit Hole nach dem anderen gefallen und habe dann eben auch damals eine Diplomarbeit darüber geschrieben, wie man das proprietäre Format quasi nach GTFS überführt. Ich sehe es aber eher so auf der nutzenden Ebene. Deswegen, ich glaube, mit dem Kampf, wir sind bei dem Prozess jetzt sehr weit vorangekommen, weil es gibt mehrere delegierte Verordnungen der Europäischen Union, die ganz klar sagen, Mobilitätsinformationen müssen verfügbar und wiederverwendbar sein und die auch ein sehr stronges Wording eigentlich haben, was offene Lizenzen angeht, Diskriminierungsfreiheit beim Zugang und so weiter und so fort. Und die werden nach und nach in nationales Recht umgesetzt. Von daher ist da schon ein Drive reingekommen. Das Mobilitätsdatengesetz ist jetzt kurz vor der Kabinettsvorlage quasi. Und im öffentlichen Verkehr, im öffentlichen Bereich hat sich da auch extrem viel getan, muss ich sagen. Also da sind wir sehr weit gekommen, da haben wir eine sehr viel bessere Datenverfügbarkeit, sehr viel bessere Wiederverwendbarkeit. Es gibt nur ein paar andere Verkehrsträger oder Mobilitätsanbieter, so, Das sind zum Teil private Eisenbahnunternehmen, wobei die eher gegen die Bahn schießen auf der anderen Seite, aber vor allem auch in dem Bereich von Carsharing, Scootersharing, Fahrradsharing und so weiter. Und da ist, glaube ich, eine große verpasste Chance drin, weil so wie die EU das möchte, oder also wie das bislang gehandhabt wurde, die EU möchte es eigentlich mit so einer Brille von wegen, ich möchte eine intermodale Mobilität haben. Und dafür brauche ich die Auskunftsfähigkeit. Also wenn ich halt ins Auto einsteige und das Navi funktioniert, das routet mich von A nach B. Aber es gibt ja Situationen, wo jemand, keine Ahnung, sich in Stuttgart die Miete nicht mehr leisten kann und deswegen in Neckar, Steußling oder weiß der Fuchs, wo irgendwo ganz weit draußen wohnt, wo dreimal am Tag der Bus kommt. Und dann hätte ich aber trotzdem die Möglichkeit zu sagen, ich integriere in dieser Auskunft auch zum Beispiel regelmäßig fahrende Mitfahrgelegenheiten und kann mir mal anzeigen lassen, wie komme ich denn jetzt nach Stuttgart zum Pressehaus zum Beispiel ran und kann mir dann auch eine Auskunft geben lassen, wo ich beim Nachbarn, wenn ich ihn mag, mitfahre bis zum Stadtrand, dort auf die Stadtbahn umsteige wegen mir oder auf die S-Bahn, wenn ich die Verspätung einkalkuliert habe hinterher und das letzte Stück wegen mir auch mit dem Leihscooter zu Ende fahre. Und das ist ja eigentlich der große Vorteil und das ist der Grund, warum wir das auch unbedingt brauchen und weswegen es super gut ist, dass wir jetzt wirklich durch Regulation auch an dem Punkt sind, wo es auch da ist.
Vielen Dank. Also wenn es Fragen gibt, dann gern die Hand heben, hier reingrätschen. Es soll, wir wollen hier keine Selbstbespaßung machen, sondern das besprechen, was für euch interessant ist. Solange aber auf jeden Fall an Uta Schauf die Frage. Also schöne neue Datenwelt. Ihr seid für Busse und Straßenbahn, glaube ich, fahren Busse und Bahnen zuständig, okay, also Busse und Bahnen zuständig, nicht für Scooter, das heißt, dazu kannst du nichts sagen. Leben wir vielleicht oder?
Zur Datenintegration schon.
Leben wir da in einer schönen neuen Welt oder ist es irgendwie auch nervig, weil ihr viel mehr machen müsst, als ihr an Daten bräuchtet für euren Service?
Ein bisschen ist es so, wenn ich jetzt hier sitze, weil ich bezeichne mich jetzt als Praktikerin, die wirklich jeden Tag da an der Front ist mit meinem Team. Wir haben einfach Unmengen an Daten, die wir auch bekommen. Und unser Ziel ist, wie gesagt, nicht diese Daten zu horten oder zu gucken, oh toll, wie viel Verspätung haben wir denn? Es ging eben nochmal um Ausschreibungen. Wir haben natürlich in unseren Ausschreibungen drinstehen, was die Unternehmen zu tun haben, was sie nicht zu tun haben. Da stehen dann auch Malusregelungen drin. Was passiert, wenn sie zu spät sind? Was passiert, wenn sie dies und jenes machen? Und es ist einfach so, dass wir versuchen, also vielleicht fange ich noch mal ein bisschen bei dem Fundament an. Für mich ist das Fundament wirklich, wir hätten diese Daten nicht, wenn nicht dort draußen Verkehrsunternehmen fahren würden. Und die haben andere Probleme. Die denken sich, was wir hier jetzt hier reden. Die haben nicht mal alle, ja, die wissen, wir wüssten von gar nichts. Das heißt, die Probleme vor Ort fangen damit an, dass sie erstmal schon keine Fahrer mehr haben. Das ist im Schienenbereich genauso wie im Busbereich. Keine Fahrer, wenn einer mal krank wird, keinen Ersatz, dementsprechend Fahrtausfall. Wir haben das Problem der Technik und deswegen hatte ich eben gesagt, dass wir als Verbund da eingestiegen sind und haben gesagt, wir verleihen, wir sagen, welche Fahrzeugrechner sie zu nehmen haben und wir bespielen die auch und wir unterhalten die auch. Und da kommen wir so ein bisschen zu diesen Standarddefinitionen. Das machen wir ja, damit wir sozusagen untereinander austauschen können, weil ich sehe es genauso, den Kunden interessiert nicht, wie wir oder was unsere Probleme sind oder wo ist die Grenze zwischen dem einen und dem anderen Verbund. Über Tarif reden wir gar nicht. Tarifdaten ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wir wollen von A nach B und das sollten wir auch leisten. Dementsprechend, wir arbeiten auch mit Open Data. Wir haben ein GIS-System, was wir da dementsprechend bespielen. Wir sind da schon sehr offen und wie gesagt, wir geben auch die Daten frei. Aber ich sehe es ein bisschen anders. Für mich ist das kein Selbstzweck, diese Daten. Und für mich ist es einfach wichtig und man muss es immer sagen, ich sage das auch immer ketzerisch, wenn wir die Politik möchte Echtzeitdaten überall lagern. Was will man mit Echtzeitdaten, die schon lange, wenn ich in München bin, brauche ich keine Echtzeitdaten in Hamburg. Wir reden von unheimlichen Daten, die auch Server benötigen. Server bedeutet auch Strom. Ja, also das darf man nicht ganz vergessen. Ich will jetzt hier ein bisschen von wegen Datenproduzenten. Wir versuchen auch die Datenmenge gering zu halten. Wir überlegen uns sehr wohl, wie viele Daten ziehen wir, wie häufig ziehen wir die bei den Verspätungen, wie oft brauchen wir die wirklich und für was. Also das nur noch mal so, das kostet alles, abgesehen von den Datenmengen, die wir überall lagern. Wir haben Statistiktools, also wir können viele gute Daten liefern, aber Wir haben auch zum Beispiel, das muss man aus der Praxis so sehen, eine 5-Minuten-Garantie. Das heißt, Kunden können dann, sobald sie 5 Minuten Verspätung haben, sich bei uns dementsprechend Ticket ersetzen lassen. Das machen wir da, weil es um Kunden geht, die gut und ein positives Gefühl haben sollen, wenn sie mit uns fahren. Dementsprechend würde ich nicht und mache nicht eine Hitliste, welche Fahrzeuge denn wann Verspätung haben, weil das hatten wir am Anfang. Die konnten überall gleichzeitig fahren, komischerweise. Weil sie dann überall sagen konnten, ich hatte da überall 10 Minuten Verspätung, nur so als Hintergrund. Also das darf man nicht so ganz verstehen, was mache ich mit diesen Verspätungsdaten. Dann ist so ein bisschen unser Problem GTFS-Daten. Da hatten wir mal, da war ein Landkreis in Nordhessen, nämlich unser Waldeck-Frankenberg, ich glaube mit bundesweit das am besten oder das beste Angebot pro Person, und zwar mit dem Hintergrund, dass das ein Landkreis ist, der fast nur On-Demand-Verkehr hat. Das wurde völlig falsch aus den Daten herausgelesen, weil das natürlich Abfahrten, und am Sonntag hatten wir das weltbeste Angebot, und deswegen muss man sehr gut aufpassen, wie man mit Daten umgeht und wenn man diese Daten nicht kennt. Und von den Erzählungen her, wenn man aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, wir arbeiten ja auch mit der Uni Kassel viel zusammen, ist es schon so, dass es schade ist, dass man nicht noch enger zusammenarbeitet, weil bei uns natürlich dementsprechend das Know-how ist. Wir machen genau das jeden Tag. Und da muss man eigentlich, wenn man sich ein bisschen mehr enger zusammentut, nicht Know-how 10-mal wieder neu erlernt werden. Das ist, natürlich ist das für jeden persönlich gut. Aber ich glaube, dass wir schon, wenn man enger zusammenarbeiten würde, noch weiterkommen könnte. Und wie gesagt, kritisch, das hatte ich auch im Vorgespräch benannt, für mich ist das Ziel noch nicht ganz klar. Mein Ziel ist, dass wir guten ÖPNV machen, dass wir eine gute Kundenzufriedenheit haben und mehr Kunden gewinnen, damit mehr Menschen mit dem ÖPNV fahren. Wir versuchen auch eine Mobilitätsplattform zu machen, das heißt unsere Web-App, es ist ja keine richtige Homepage mehr, wir haben eine Web-App und wir haben Apps und versuchen da schon auch so weit wie möglich Tiefenintegration zu machen. Astverkehr soll jetzt kommen, anderes Sammeltaxi on demand, der dann tiefenintegriert ist, sodass die Kunden gar nicht mehr merken, ich komme jetzt auf ein anderes Tool, und das ist ja das, was wir zukünftig so und so machen. Aber als Mobilitätsleister ist, wie gesagt, nicht das ein Selbstzweck, die Daten zu generieren. Deswegen wäre für mich nochmal wichtig, so, was ist das Ziel? Und das ist ja so ein bisschen das Thema. Ich zeige an, wie viel Verspätung oder wie viel Ausfälle hatten wir, und ich weiß gar nicht, warum war der Ausfall. War das vielleicht, weil er einen Anschluss gehalten hat? Oder eine Verspätung, weil ein Anschluss gehalten wurde. Ne?
Ich glaube, die Frage ist offen. Ich gebe da gleich nochmal die Frage zurück. Also was Datenjournalisten ja oft machen. Vorhin wurde die Corona-Pandemie angesprochen, die so eine Dashboardifizierung gebracht hat. Also viele Zahlen und Schaubilder auf allen Dingen, die aber sozusagen einen Überblick geben sollen, die informieren sollen, wie entwickelt sich diese Pandemie. Man hat es dann gesehen, es hat sich so ein bisschen gegenseitig verstärkt. Inzwischen bietet das RKI-Dashboards an, das Gesundheitsministerium und wer noch alles. Du sagst, ihr habt interne Statistiktools und Analysetools, was zumindest, wenn man live Verkehrsdaten visualisiert, vielleicht auch, wenn man sie nachträglich statisch analysiert, ist im Grunde auch ein Dashboard eine Analyseansicht. Und ich glaube, eine große Suche ist ja, was sind die relevanten Kennzahlen, um, sag ich mal, Betriebsqualität zu messen? Die Frage gebe ich direkt an dich zurück. Wie messe ich am besten die Betriebsqualität? Ist es die monatliche Pünktlichkeitsanalyse, wie es die Deutsche Bahn macht? Ist es, was BW jetzt in seinem Regionalverkehr macht, tägliche Prozentwerte, die sich wie auch immer zusammensetzen? Ist es eine jährliche Pressekonferenz? War ganz gut zu sagen. Also was ist die richtige Kennziffer?
Die Kennziffer ist in erster Linie, sage ich mal, wir haben ja unser QMS. Das ist nämlich ein Tool, wo Kunden sich beschweren. Und das ist eins der Dinge, wie empfinden die Kunden unseren ÖPNV? Und wenn die Kunden, wir denken, wir haben alles getan, und die Kunden sagen, nee, finden wir nicht, dann hilft uns das auch nicht. Und das ist das, was wir da auch gemerkt haben. Ich hatte dann nochmal in der Pause erzählt, dass wir Bahnhöfe sowas von gereinigt haben, weil die DB das damals ja nicht als notwendig erachtet hat. Wir hätten wirklich nicht mehr tun können. Und trotzdem haben die Kunden die als nicht so toll und nicht so sauber bewertet. Also das will ich nochmal sagen. Und das ist ja das, was eigentlich beim Kunden ankommen muss. Zu den Kennzahlen, für uns ist es eigentlich wichtig, oder sagen wir mal, der Geschäftsführer interessiert, wie viel Verspätung hatten wir, wie viel Malus können wir denn da ziehen. Und da bin ich im Moment da so, wir versuchen ja sukzessive diese kleinen Unternehmen, das ist das, was ich eben gesagt habe, um eine gute Datenqualität zu bekommen. Wir haben auch ein Tool, das heißt, wir haben ein ITCS, was wir mandantenfähig anbieten, und wir haben ein Fahrplantool, was wir mandantenfähig anbieten, wo wir gemeinsam mit dem Verkehrsunternehmen drin arbeiten. Also bei uns die Planer, es ist ja Ausschreibungsland Hessen, wir machen die Fahrpläne, die Verkehrsunternehmen machen die Umläufe. Und dementsprechend kommen die auf die Fahrzeuge. Bei den Tools, das ITCS ist eben auch, also es ist ja ein Betriebsleitsystem. Wir haben so viele kleine Unternehmen, wo ich jetzt mal böse sage, wo die Oma früher da irgendwie Zielanzeige auf der Currywurstplatte oder so geschrieben hat. Also vom wirklich großen Unternehmen bis zum kleinen Unternehmen. Und die könnten gar keine Leitstelle, die könnten sich gar nicht so ein System leisten als Betriebsleitsystem. Dementsprechend stellen wir das zur Verfügung und das wird es auch demnächst so auf dem Tablet geben, sodass das der Geschäftsführer noch abends auf dem Sofa machen kann. Und das ist mein Ziel, dass ein Ausfall überhaupt gemeldet wird und nicht ein Malus. Ich weiß es von vielen anderen Unternehmen, dass sozusagen viele den Ausfall nicht melden, weil sie dann Malus kriegen und hoffen, dass es nicht gesehen wird. Und so kann man auch davon ausgehen, ich habe nur eine hohe Datenqualität, wenn ich partnerschaftlich miteinander arbeite und nicht aufliste, dieses Unternehmen hatte jetzt so und so viel Ausfälle, interessiert mich auch nicht warum, war zufällig ein Unternehmen, was alle Baustellen in diesem Landkreis getroffen hat. Das spielt ja eine große Rolle, warum? Und das ist mehr so, dass man auch gucken muss, wenn man Daten auswertet und analysiert, brauche ich so viel Wissen dazu, was ist der Hintergrund dieser Daten und diesem Ausfall oder was auch immer ich da habe. Und dementsprechend Kennzahlen heißt für uns eigentlich Kundenzufriedenheit und wie viele Menschen fahren mit und nicht wie viele Ausfälle hatten wir, sondern müssen versuchen, so viel wie möglich da zu unterstützen, weil Baustellen können wir nicht ändern.
Jetzt gibt es ja eine Frage.
Ja, Entschuldigung. Mandantenfähig heißt, das kennen Sie in vielen Systemen ja auch, wo im Prinzip jedes Unternehmen, weil es ist ja auch, andere Unternehmen möchten nicht, dass andere sehen, wie sehen denn ihre Umläufe aus, als Beispiel. Und das heißt, sie haben einen eigenen Zugang, der geschützt ist, da sind in Linien zugeordnet und dementsprechend können sie nur ihre Linien dort bearbeiten. Und wir als Verbund haben natürlich das Gesamte, weil wir nachher sowohl da auch einen Gesamtexport raus entnehmen und wir auch die Basisdaten pflegen, das heißt so wie Haltestellennummern, da gibt es ja auch jetzt immer von wegen, das wird dann auch einfacher werden, um Fahrten und so weiter rauszufiltern. Es werden immer mehr IDs, ob das Haltestellen-IDs mittlerweile, weil erst waren es Linien-IDs, jetzt gibt es mittlerweile schon Fahrt-IDs, sodass dementsprechend wirklich viel gezielter und besser mit den Daten gearbeitet werden kann. Und so Mandantensysteme haben wir eben sowohl beim Planungstool, was sonst vielleicht Unternehmen alleine nutzen, und bei dem ITCS, also bei diesem Betriebsleitsystem, gibt es genauso Mandanten, sodass sie da ihre eigene Linie sehen und können genau gezielt ihre Unternehmen da oder die Fahrer auch dementsprechend direkt ansprechen. Das ist so als Mandant gemeint.
So, hallo Gamaya Post vom Handelsblatt hat die Frage.
Ja, ich bin, oh, krass, das funktioniert wirklich gut. Ich hätte ganz kurz eine Frage, wäre das denn aber nicht spannend für gerade aus dem journalistischen Kontext auch den Malus zu sehen, weil ich meine, das ist ja so ein bisschen die Frage, ne? Wir zahlen ja alle für einen Ausbau von Strecken und so weiter und so fort, wir wollen ja alle, dass alle irgendwie einen einigermaßen demokratischen Zugang zum Nahverkehr haben und da wäre es ja interessant zu sehen, okay, was gibt es an Verspätungen und was davon kann man tatsächlich auch abrechnen und in Rechnung stellen, also wäre das nicht irgendwie im Sinne der im Sinne der Öffentlichkeit interessant?
Ja, vielleicht bin ich, weil wir ein kleiner Verbund sind und sehr partnerschaftlich mit denen zusammenarbeiten. Wir kriegen sehr stark mit, was die Unternehmen auch für Probleme haben. Ich habe ja eben gesagt, die haben gar keine Fahrer mehr. Und wenn die dann versuchen, noch jemanden zu Hause vom Sofa zu holen, der vielleicht eigentlich gar keinen Dienst mehr hat und der fährt dann verspätet los, hat sich aber abgehetzt und dann einen Malus zu geben und wo man weiß, wir sind nachher froh, dass der überhaupt gefahren ist. Das kann man sich vielleicht so hier nicht vorstellen und es wird auch das Geld immer knapper. Wir hatten jetzt das Thema auch bei den Landkreisen. Bei uns ist das ja auch zum Teil vom Land, aber eben auch von den Kreisen finanziert. Da ist das Geld auch nicht mehr so da. Oder das Beispiel, wir sind ländlich geprägt. Es wird auch immer mehr in den Städten auch kommen, dass wir ja On-Demand-Verkehre haben, weil die Politiker meinen, das ist billiger, das ist leider nicht so günstig. Ich glaube, dass es sogar teurer ist mittlerweile aus den Erfahrungen, die wir haben. Nichtsdestotrotz, wir haben kaum noch Taxiunternehmen. Also da müssen im Moment bei uns wirklich Unternehmer aus anderen Landkreisen, haben erstmal eine Anreise von einer Dreiviertelstunde und dann ist eine Vorbuchzeit von einer halben Stunde schon gar nicht mehr möglich. Und das muss man so ein bisschen im Hintergrund haben. Deswegen sage ich immer, ich sage meinen Kollegen, die aus der Qualitätssicherung, bitte erstmal laufen lassen. Ich bin froh, wenn die das ITCS nutzen, wenn die richtige Leitsysteme, wenn die richtig Betrieb machen, die Fahrer anhalten, fahren nicht verfrüht ab, die sagen dann, hier hast du nicht auf die richtige Fahrt angemeldet, weil das sind auch Qualitätsdaten. Das meiste ist wirklich auf die falsche Fahrt angemeldet, dann zu früh angemeldet, da ist das noch nicht in dem Umlauf gewesen. Also das sind alles so Dinge, man denkt, da oben kommen ganz toll die Daten an. wenn man unten nicht unterstützt, wir haben ein extremes Problem beim Fundament, sage ich immer. Und das ist auch was, wir sind ja bundesweit vernetzt. Ich bin in vielen Arbeitsgruppen bundesweit. Da haben wir ganz tolle Projekte. Aber ich muss ehrlich sagen, die Basis, ich hätte manchmal ein Problem damit, diese Daten zu kommunizieren, weil ich weiß, wie das in der Basis aussieht. Und ich verstehe das mit dem Malus. Das ist auch immer bei uns auch in der Tagespresse, auf der Titelseite gerne sowas. Aber helfen tut es uns nicht. Das ist so auch diese Diskussion. Inwieweit tun wir uns damit einen Gefallen? Völlig klar. Ja, aber wenn es noch schwieriger ist, über irgendwas zu berichten oder objektiv zu berichten, wenn es gar keine Daten hat. Ist richtig. Und das ist ja sehr schwierig, die Haltung, die Sie jetzt hier darlegen, sagen, naja, aber eigentlich muss man ja gucken, der arme Busfahrer und der arme Verkehrsbetrieb, wo ich sagen kann, natürlich, okay, wenn wir jetzt auf der emotionalen Ebene spielen wollen, die arme Oma, die irgendwo im ländlichen Raum ist und jetzt keinen Anschluss bekommt, wenn ich dir noch nicht mal sagen kann, wo das Problem liegt.
Das auf jeden Fall.
Das auch. Auf jeden Fall. Das ist ja auch das, was wir machen. Wir versuchen ja, die Fahrgastinformation so gut wie möglich zu machen. Wir haben sowohl es gibt, das ist auch ein Problem, nur zwei große Riesen, die Fahrplanauskunft machen, bis auf kleinere. Wir haben so einen HIM, das ist dieser Hafers-Informationsmanager. Den werden wir jetzt auch so ausweiten, dass wir ihn noch mehr nutzen können. Das kommt dann nicht nur in die Auskunft und in die App, sondern dass es auch direkt die gleiche Info auf die Fahrzeuge kommt, an die Haltestelle. Das machen wir auch alles. Das heißt, wir sehen zu, dass die Fahrgastinformation ist. Wir haben auch die Echtzeitdaten. Wir haben auch so ein schönes Tool bei uns in der App, wo man sieht, wo die gerade alle herfahren mit -3. Also Spielereien haben wir da auch. Man muss immer, glaube ich, so ein Mittelmaß finden zwischen dem, ist das jetzt ein Selbstzweck? Oder ist das wirklich gut, wenn ich diese Sachen veröffentliche in der Menge und dass dann auch Hintergründe hinterfragt werden? So, warum ist denn da die Verspätung? Wenn man guckt, da braucht man gar nicht gucken, ich brauche gar keine Statistik, weil ich sehe jeden Tag, in welchem Landkreis habe ich wie, welche Verspätung, wo gibt es die Probleme? Weil die Probleme sind schon mit den Baustellen. Es wird jetzt noch mehr werden, das haben wir alle mitgekriegt, die Infrastruktur ist Katastrophe, nicht nur im Schienenbereich, auch bei uns im Straßenbereich. Es ist nicht mehr wie früher, dass immer nur streckenweise gesperrt wird, sondern mittlerweile sperren die ganze Straßen, nicht nur einseitig und im gegenseitigen Verkehr, sondern einseitig. Und so, das ist von einem Tag auf den nächsten, das ist auch nicht mehr mit Vorlaufzeit. Baustellen verschieben sich. Also das sind Probleme im Alltag und da kommen wir zum Beispiel mit den Daten auch nicht mehr hinterher. Baustellenfahrpläne, wenn man es weiß, dann geht das. Aber wir haben so Ad-hoc-Probleme, wo wirklich zurzeit manche sich nicht auf dem Fahrzeug anmelden können und wir wissen nicht, wo er ist, weil da spontan eine Baustelle ist und der ganz woanders herfahren muss. Im Schienenbereich geht es noch, planen wir ja dann alle Strecken, weil da haben sie ja nicht so viele Möglichkeiten, anders zu fahren. Aber wie gesagt, kein Problem, um Daten zu liefern und Standardschnittstellen vielleicht auch nochmal präziser mit den ganzen unterschiedlichen, also IDs, die wir da drin haben, müssen wir gucken vielleicht.
Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt für die journalistische Betrachtung. Also ich meine, ich verstehe die Schmerzen aller Beteiligten an irgendwelchen Stellen, aber ich denke, es macht keinen Sinn, dann die verschiedenen betroffenen Parteien gegeneinander auszuspielen, sondern vielleicht ist es auch ein Anlass, sich die Finanzpläne auch anzuschauen und das zu kontextualisieren, dass wir halt sagen, eine Infrastrukturapokalypse, die fällt nicht vom Himmel, sondern die ist halt verursacht. Und da auch zu gucken, wo die herkommt hinterher. Das kann ja vielleicht auch ein Teil der Betrachtung sein hinterher. Wo ich noch gerne einhaken wollte mit den Daten nicht als Selbstzweck, also ich halte es ja schon für wichtig, Verspätungsinformationen auszuliefern, weil im Idealfall sind sie ja null oder wegen mir plus eins, sonst irgendwie. Und da gibt es eine super gute Studie von Katrin Ziekan, die jetzt ja im Umweltbundesamt ist. Die hatten ja damals ermittelt von wegen, die gefühlte mittlere Wartezeit halbiert sich, wenn ich halt eine dynamische Fahrgastinformation habe, wo ich halt sagen kann, nicht nur laut Aushang kommt dieses Fahrzeug in 10 Minuten, sondern auch laut Anzeige. Und wenn ich halt in 10-Minuten-Takt bin, habe ich eine mittlere Wartezeit von 5 Minuten und wenn die gefühlt reduziert wird auf 2,5 Minuten, habe ich halt für vergleichsweise geringe Kosten dieselbe gefühlte Qualitätsgüte, wie wenn ich doppelt so viele Fahrzeuge einsetzen würde, die wieder Fahrpersonal brauchen. Also von daher, da würde ich schon sagen, da möchte ich schon so den Stand der Zeit, den wir da so haben, auch mal umgesetzt. Also
das ist für mich jetzt selbstverständlich, das habe ich auch nicht gemeint, sondern dass wir Daten liefern, es ging ja auch um Open Data, wo wir das auf der Datenplattform auch veröffentlichen, was ich auch gut finde. Aber das ist selbstverständlich, diese Dinge, den Kunden zu informieren, so gut wie möglich, das ist unsere eigene, als ureigenste Aufgabe, was wir täglich machen.
Aber da ist ja auch viel von dem Problem hergekommen ursprünglich. Also ich erinnere mich noch an viele Diskussionen mit Verkehrsverbünden, die halt sagten, sie machen die Fahrgastinformation und nur sie sollen das machen, weil nur sie machen das verlässlich und gut. Das ist ja das ähnliche Moment, was wir gerade bei den Carsharern zum Beispiel wieder haben, dass nur sie sollen diese Informationen rausgeben und niemand anderes soll das machen. Und damit verbauen wir uns halt auch den Weg, wenn wir den Weg so weitergegangen wären, dass wir intermodal beauskunften können. Also es hat ja keinen Sinn, immer nur alles zentralisieren an die eine heilige Auskunft im Endeffekt. Und wie gerade genannt, dass es halt gerade so ein Oligopol an zwei Anbietern gibt für diese ITCS-Systeme, diese Leitstellensysteme im Endeffekt, ist ja quasi das Ergebnis davon, also das ist die Ursache davon, dass wir da stehen, wo wir stehen. Also Deutschland ist halt Ende der 80er, Anfang der 90er sehr früh da dran gewesen, diese Verdatung zu machen und diese Beauskunftung machen zu können, ist aber dann irgendwann in den 2000ern stehen geblieben. Und jetzt sind wir halt auch, also wie an ganz vielen Stellen bei Daten, in so einem nur sehr langsamen Wachstum gewesen und wo die Anbieter dann eben auch sich von jedem Verbund das teuer bezahlen lassen, dann die Formate auch entsprechend zu exportieren.
Also als Aufgabenträger fände ich das super, wenn immer mehr sich damit beschäftigen würden und wir hätten sozusagen mehr Firmen, die wir in den Ausschreibungen beteiligen können, auch für Fahrplanauskunft. Das ist ja das Thema. Aber da geht es ja nicht darum, um einfach nur zu veröffentlichen, wie viele Verspätungen hatte jemand, sondern dann geht es wirklich darum, was ein gutes Tool zu machen, wo wir noch bessere Fahrgastinformationen mitmachen können.
Jetzt weiß ich, du dazu oder die Frage hier, ihr müsst selber entscheiden, was besser passt, weil ich weiß von beiden nicht, was sie sagen wollen.
Also ich würde noch mal kurz auf diese Frage, was berichten wir da journalistisch drüber, eingehen, aber sonst, wenn die Frage noch mal in eine andere Richtung ging.
Alex Mühlhausen vom NDR. Mir geht es jetzt so ein bisschen um diese eine heilige Informationsquelle. Wir haben halt 4 Bundesländer, 3 davon Flächenländer und 1 ist Hamburg mit noch 4 mehr Verbünden so in etwa. Wie kriegen wir es hin, dass wir für uns beispielsweise irgendwie sinnvolle Daten kriegen? Wir haben jetzt in meiner Wahrnehmung nicht den einen topmodernen Verband, der sich jetzt halt voll dahinter steckt, die Daten zu erfassen, aber zum Beispiel die DB-App weiß ja ungefähr, wie die Verspätung ist und sowas wie Ausfälle wären ja auch interessant, so in etwa wie oft fällt in MV der letzte Bus am Abend aus und man strandet in der Mecklenburgischen Seenplatte fernab von Gut und Böse, so in etwa. Und das ist halt was, wo wir jetzt uns halt, wenn wir sowas machen wollen, die Frage stellen, wie kriegen wir es halbwegs zuverlässig für viele große Gebiete und jetzt nicht nur für einen Verbund. Gibt es da irgendwas oder?
Delphi, oder?
Ja. Okay. Es gibt Delphi, das ist ja eine eigene Auskunft sozusagen und es ist so, das ist im Prinzip läuft das im Hintergrund. Im Moment sind wir noch dabei, so eine Weiche zu bauen, weil wir das eigentlich sozusagen dem Kunden gar nicht sagen wollen, dass sie eigentlich in 2 Tools arbeitet, einmal in unserem Fahrplan-Tool und einmal in diesem Delphi. Und Delphi ist eigentlich, Nick hatte ich ja eben schon berichtet, da sind alle Bundesländer drin und wo alle Bundesländer sozusagen ihre Daten reingeben, sodass wir eigentlich im Hintergrund sozusagen eine flächendeckende Fahrplanauskunft haben. Und über die DB nochmal hinaus, weil wir zum Beispiel eben, die DB kann ja keinen On-Demand-Verkehr kommunizieren und das sind ja auch lokale Verkehre, das ist ja auch nochmal nicht deren Ding. Und die stehen ja auch da in der Verantwortung. Aber das wäre sowas. Wir haben natürlich dieses Open Data, das wird hier von VRR für uns gemeinsam betrieben. Aber da sind im Moment die GTFS-Daten auch nur in Anführungsstrichen als Soll-Daten. Ich meine, vielleicht haben welche auch schon Echtzeitdaten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich jetzt nicht in letzter Zeit auf die Plattform geguckt. Da könnte man das sich runterholen. Wie bitte?
Gibt einzelne.
Ja.
Ja, also vielleicht auch als Kontext. Ne? Also bei uns geht es halt um einen Verbund, den VVS, der eben uns da sowohl die Soll- als auch die Echtzeitdaten jetzt liefert, auch tatsächlich unabhängig von Delphi. Was man vielleicht zur Berichterstattung auch nochmal sagen kann, also ich würde mich da auch, Haluka, noch so ein bisschen anschließen. Wir haben halt als JournalistInnen erstmal schon auch die Aufgabe, so einen Zustand erstmal zu erfassen und dann natürlich auch zu analysieren und in die Gründe reinzugehen und das jetzt nicht einfach nur als wir hauen da drauf und sagen, alles schlecht, zu machen, aber wir können halt müssen wir auch erstmal auf einen Stand kommen, wo wir überhaupt mal beschreiben, was die Situation ist und wenn bei uns in der Region jetzt zum Beispiel die politische Debatte über die Betriebsqualität bei der S-Bahn, die auch für viele dieser Probleme nicht direkt was kann, wenn die Deutsche Bahn da baut oder wenn sie mit irgendwelchen ihre Züge halt mit den fernen Regiogleisen irgendwie sich ins Gehege kommen, da können sie auch nicht immer für was dafür. Trotzdem ist es eine riesen politische Debatte und geht eben auch die ganze Zeit um die Strafzahlung, die leisten müssen für die Fahrtkilometer, die sie nicht geliefert haben und so weiter. Und das kann man schon als, ja, erstmal so als vielleicht ein bisschen unfaires Draufhauen empfinden, aber ich glaube, also das Ziel ist natürlich schon, da genauer reinzuschauen und das auch sinnvoll zu erklären, wie kommt es zu diesen Werten, die wir da berichten. Aber wir müssen auch überhaupt, also wir liefern dafür eine politische Debatte, die auch ohne unser Zutun jetzt schon laufen würde, versuchen wir zumindest das etwas mehr mit Zahlen auch zu unterfüttern. Und auch dann, klar, es ist auch da nicht unbedingt der Selbstzweck. Ich sehe es auch nicht unbedingt als Ziel, mit einem noch ausgefeilteren Verkehrsmonitoring und Ausfällen und was auch immer sozusagen. Wir neigen dazu, immer sehr auf die Probleme zu schauen. Das ist so das journalistische Ding. Ne? Wir suchen uns dann die Stellen, wo es klemmt. Da gibt es auch diverse andere Beispiele schon. Ich meine, allein schon mit Sollfahrplänen gibt es auch Berichterstattung, die schon gemacht wurde. Ne? Also jetzt gerade NDR, MDR haben, glaube ich, beide mal eben dieses, was du auch gerade meintest, ne? Wann fährt der letzte Bus, ausgewertet anhand des Sollfahrplans, um so das Gap zwischen ländlichem und städtischem Raum greifbarer zu machen. Der Südkurier hat mal eine Geschichte gemacht, wo es eben darum ging, ich habe meinen Ort, von dem ich ausgehe, und dann wird anhand des Sollfahrplans geschaut, wie weit komme ich innerhalb von 2 Stunden mit einmal umsteigen. Und da sind die Unterschiede zwischen den Orten halt auch erheblich dann, je nach ländlich oder nicht. Aber na, also da geht schon einiges, was sozusagen vielleicht dann auch mehr dazu übergeht, so die Entwicklung auch zu monitoren. Was wird vielleicht auch, was verbessert sich vielleicht auch? Also das wäre, glaube ich, so ein Aspekt, den ich mir durchaus vorstellen könnte, wenn man jetzt sagt, es gibt Initiativen, dass ÖPNV ausgebaut wird an bestimmten Stellen, dass man versucht, das auch über dieses Datenauswerten greifbar zu machen. Und das andere, und das wäre, glaube ich, mein anderer Traum so ein bisschen, oder die Möglichkeit zu schaffen, da auch einen faireren Vergleich zwischen Verkehrsmitteln herzustellen. Also wenn wir jetzt sehr exklusiv darüber berichten, welche Probleme es beim ÖPNV gibt, unterschlagen wir natürlich, wenn wir das ausschließlich so machen, irgendwo auch ein bisschen, dass es potenziell in derselben Region vielleicht auch für Autopendler ganz schön viele Probleme gibt. Und bei Bussen trifft sich so ein bisschen, weil die auch im Stau stehen. Aber ja, auch das war jetzt zum Beispiel diese Südkurier-Geschichte, war jetzt die einzige, die mir jetzt so begegnet ist, bei der dann eben sowohl dieses, wie weit komme ich in 2 Stunden mit den Öffentlichen, als auch, was ist die Reichweite mit dem Auto, innerhalb von 2 Stunden quasi auf derselben Karte eingezeichnet war. Das war zumindest mal ein Ansatz, das zusammenzubringen. Und ich glaube, es zu schaffen, dass man ab einem gewissen Punkt auch sagen kann, wir machen eben nicht die Fahrplanauskünfte, aber wir können auf einer analytischeren Ebene sagen, wir vergleichen tatsächlich auch die Pendlersituation für Menschen, die das Auto benutzen, versus ÖPNV. Und vielleicht steht dann, je nachdem, was das Ergebnis ist, stellt sich dann vielleicht auch raus, der ÖPNV steht gar nicht so schlecht da im Verhältnis zu dem, was potenziell, ja, also, aber es gibt es bisher meines Wissens nach noch nicht so richtig. Aber würde mich einfach, um es kontextualisieren zu können, aus journalistischer Sicht irgendwie total interessieren.
Ist es, also die wir wollen jetzt nicht hier so eine Anne Will-mäßige, so hier sitzen 3 Leute und sprechen gegen dich, sondern tatsächlich es steht ja auch die Verkehrswende steht ja auch im Titel des Panels, und die Frage stellen wir uns, die Simon gerade aufgeworfen hat, stellen wir uns tatsächlich, und stellt sie vielleicht auch der eine oder andere, ist es sozusagen ungerecht, dass und unvorteilhaft für den ÖPNV, dass über eben europäische Gesetzgebung, du hast es geschildert, Stefan, sozusagen zwingen, die Daten darlegen, dann kommen natürlich Datenjournalisten auf die Idee und sagen, jetzt gucken wir mal, wer da so unpünktlich ist, und berichten dann, und dann ist dieser Frame unpünktlich und Deutsche Bahn ist eh kacke. Ist es sozusagen ein Nachteil für den ÖPNV? Verlangsamt es oder verhindert es die Verkehrswende? Müsste im Gegenzug, Uta, vielleicht, wenn du es dir wünschen könntest, oder auch Dorothee, müsste im Gegenzug vielleicht sozusagen ein Open-Data-Zwang für den Google-Traffic-Layer rein oder für TomTom-Daten, oder wäre es dann nur noch schlechter? Also wie ist da das Verhältnis auch datenseitig von Straßenverkehr und ÖPNV?
Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein total spannender Vergleich und auf jeden Fall würde die Berichterstattung auch viel fairer machen, weil was mir noch gekommen ist, so, wenn man irgendwie Bus oder Bahn fährt, so, da hat man natürlich irgendwie direkt so einen Schuldigen im Kopf. Wenn man Auto fährt, so, das ist irgendwie nicht so eindeutig. Und ich frage mich auch, ob das irgendwie so, also die Deutsche Bahn macht es ja auch schon so ein bisschen, dass sie versuchen reinzuschreiben, woran es jetzt liegt, dass es unpünktlich ist. Klar, das sind manchmal, wirkt das auch so ein bisschen wie Floskeln, aber ich glaube, es macht trotzdem irgendwie einen Unterschied in der Wahrnehmung. Und da habe ich mich auch gefragt, so erfasst ihr sowas? Also erfasst ihr Gründe für Unpünktlichkeit? Und ich frage mich, könnte man da auch irgendwie noch mehr Verständnis schaffen? Genau, und ich denke, da könnte auch der Journalismus eine Rolle haben, dass man da irgendwie versucht, Verständnis zu schaffen, genau.
Ja, vielleicht nochmal mein Google-Thema. Es ist ja so, dass die Politik gerne möchte, und das machen wir natürlich auch, dass wir die Daten auch an Google geben, weil es ja selbstverständlich ist, oder andere große Riesen, die können das genauso anfordern. Das sind ja eben die GTFS-Daten, die dementsprechend auch dann gekommen sind. Ich habe mich nur immer gefragt, wieso bin ich auch einer der wenigen in unserer Branche, machen wir das so freizügig? Weil natürlich da die Abhängigkeit dementsprechend steigt. Bei uns ist es extrem der Tourismus, der da auch sich abhängig macht. Und ich mich im Gegenzug jetzt, wo wir die Daten da bei Google reinspielen, wir haben natürlich, jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, das geht nicht mehr, dass ihr das für uns berechnet. Wir sind verantwortlich, wir machen jetzt ja die Verlinkung, dass wenn Sachen sind, dass sie zu uns verlinken. Auch Google kann auch nicht On-Demand-Verkehr, dementsprechend haben wir so und so auch nicht alle Informationen da. Ich habe aber dann so ein bisschen schon mal gesagt, wieso bekommen wir von Google nicht die Daten, die die haben? Das wäre für uns total spannend, gerade in der Planung. Wo sind die EV-Ströme? Wo fährt wer hin? Wo müssen wir gegebenenfalls doch? Wo haben wir unsere Planung vielleicht falsch uns gedacht? Vielleicht gibt es doch noch mehr Möglichkeiten. Und wieso hatten wir nochmal auch im Vorgespräch das Thema, wieso gilt das Open Data nur für das, was mit Steuergeldern finanziert ist und andere Geld verdienen können? Warum bekomme ich nicht von Google die Daten, die für uns auch nützlich sind? Ist natürlich ein Privatunternehmen, wenn man so will, ja, aber die kriegen von uns auch viele Daten und zahlen, glaube ich, nicht so viel Steuern.
Ja. Ob man da einhaken könnte, also das Mobilitätsdatengesetz und die europäische Regulierung greift auch in privatrechtliche Anbieter an, ein wie Carsharer und Scootersharer und so weiter. Von daher wird es da auch sektorenübergreifend, sage ich mal, nicht nur da, wo man damit argumentieren kann, dass es steuerfinanziert ist, dass es öffentlich sein soll. Ich fand da eher das Problematische nach dem Motto, dann die Informationen waren schon in dem Format, wie man sie gerne hätte, so im Endeffekt, und werden dann aber exklusiv von vielen Verbünden an Google gegeben, und das war so ein bisschen schade. Das fällt übrigens weg, wenn euch sowas in Zukunft begegnet, habt ihr das Recht, aufgrund der europäischen Open-Data-Richtlinie einfach das zu denselben Bedingungen auch zu bekommen, wie ein exklusiv das bekommen habender, also auch abseits von journalistischen Auskunftsrechten. Von daher, also ich glaube, so, was mir jetzt so aufgefallen ist in der Diskussion, eigentlich wäre es viel spannender, wenn Journalismus, oder nicht viel spannender, aber es wäre total spannend, ich fände es sehr spannend, wenn Journalismus auch sehr viel mehr auf diese ganzen Finanzierungsströme schauen würde und auch gegenüberstellen würde. Ich meine, man kann ja auch im Haushalt sehen, was für den Schienenverkehr ausgegeben wird und was für Autobahnbau ausgegeben wird. Und das nochmal noch mehr zu kontextualisieren, das wäre schon ein Riesenvorteil. Andere Vorteile sind, dass auch eine Kommune besser planen kann, theoretisch, wenn sie die Fahrpläne hat und sie dann korrelieren könnte mit ihrer Bewohnendendichte. Das scheitert wiederum daran, dass die Kommunen in der Regel nicht mal die Infrastruktur haben, um solche Auswertungen zu machen, geschweige denn das Personal, das dann sowas machen könnte. Aber Follow the Money ist, glaube ich, wirklich so die Quintessenz, die mir jetzt gerade so die ganze Zeit sich aufgedrängt hat.
Letzte Frage, dann machen wir die Schlussrunde, weil wir haben sonst wird's zu spät.
Ja, David Will für den SWR. Ich wollte nur noch mal die Sachfrage nachstellen. Ich habe das nicht verstanden. Was fällt weg an Stefan Kaufmann? Was fällt weg und was kann ich einfordern gegenüber Google zum Beispiel?
Achso, es ist ein Matthias Schindler, der bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte jetzt zuletzt war. Der hat einen interessanten Hack gefunden, dass nämlich die Umsetzung des Datennutzungsgesetzes in Deutschland irgendwie die übergeordnete Verordnung auf EU-Ebene ein bisschen was übersehen hatte. Im Datennutzungsgesetz ist kein Antragsverfahren vorgesehen, um an Informationen dranzukommen, und es ist jetzt an mehreren Stellen empirisch ausprobiert worden, wenn eine öffentliche Stelle Dinge veröffentlicht oder auch exklusiv an jemanden abgibt, zum Beispiel was auf Facebook postet und damit ja Rechte überträgt an Facebook von ihren Bildern eines Presseauftritts, kannst du mit Bezug auf die Open-Data-Richtlinie einen Antrag stellen an diese Stelle, dass du mit einer Creative Commons-Lizenz zum Beispiel versehen dieses Dokument auch haben möchtest. Und das gilt auch für Ausschließlichkeitsvereinbarungen, wenn zum Beispiel ein Fahrplan exklusiv an einen Partner übergeben worden ist, hast du das Recht, mindestens zu diesen selben Bedingungen auch an diese Informationen ranzukommen. Es ist noch alles sehr, es ist noch nicht gerichtsfest getestet worden, aber bislang ist die Trefferquote oder die Erfolgsquote sehr hoch und das ist ein absolut lustiger Hack.
Cool, also ich denke, wir haben ja danach noch Kaffeepause, da kann man es noch vertiefen mit Tipps und Tricks, genau. Kurze Schlussrunde, damit wir einigermaßen in der Zeit bleiben. Wir haben ja den Bogen lang gespannt über mindestens 15 Jahre offene Verkehrsdaten, wo wir jetzt sind. Wo wollen wir denn hin? Also vielleicht einmal aus der Runde gefragt, ich sage jetzt kein in x Jahren, sondern wo wollen wir denn hin? Wie könnten wir denn die Verkehrsdaten, die wir erzeugen, wenn wir sie erzeugen, damit wir die noch besser nutzen als heute? Und was hieße besser?
Ich anfangen. Ja, für mich wäre die bessere Vernetzung ein Punkt, sodass es egal ist, welche App, welche Auskunft ich nutze, ich kann bundesweit oder vielleicht irgendwann mal europaweit mir dementsprechend Auskunft sowohl in Soll- als auch Echtzeit holen.
Ja, aus Softwareentwicklungsperspektive fände ich es tatsächlich spannend, was du am Anfang gesagt hast, dass es da mehr Kooperationen gibt zwischen Verkehrsverbänden, Universitäten und möglicherweise auch Zeitungen.
Ja, ich hat es ja auch schon angedeutet, ich würde mir eben auch wünschen, dass wir es schaffen, da neue Ansätze in der Berichterstattung zu finden, die ein bisschen mehr ja, auf die Verkehrswende eingehen und eben auch es schaffen, unterschiedliche Verkehrsmittel zu verknüpfen an den Stellen, wo das sinnvoll möglich ist, weil die Betrachtung bisher sonst eben sehr stark immer eine journalistische Recherche zu einem Verkehrsmittel, zu einer Art von Metrik ist.
Ja, ich will auch diese europaweite Auskunft eigentlich. Es gibt gerade einen Prototyp, der dieses Frühjahr gestartet ist, wo das aus der Community auch gebaut worden ist mit also freier Software im Hintergrund und den europäischen Fahrplandaten. Und ich hätte natürlich auch gerne, dass die Infrastruktur entsprechend gut von unten her. Es sind immer die kleinen Dinge von unten her, die man angucken muss und das hätte ich gern.
Super, dann vielen Dank fürs Mitdiskutieren, vielen Dank fürs Podium. Ich wünsche mir, dass es noch viel mehr Berichterstattung über Verkehrsdaten gibt und freue mich da, möglichst viele Beispiele zu sehen und wünsche noch viel Spaß bei der SAIKA. Danke nochmal an die Organisatoren für die Einladung und viel Spaß noch im weiteren Verlauf der Konferenz.